Deutschlandfunk. Marktplatz.
Einen schönen guten Morgen aus dem Sendestudio in Köln. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und im Marktplatz geht es heute um das Thema Neustart im Ausland, wie der Traum vom Auswandern gelingt. In einem anderen Land leben, für eine Weile oder vielleicht sogar für immer. Den Traum haben sich über 3 Millionen Deutsche erfüllt, die meisten von ihnen, um im Ausland zu leben und zu arbeiten, andere zum Studieren und einige, um dort ihre Rente zu genießen. Die Idee, auszuwandern, hat so ungefähr jede und jeder Siebte hierzulande, aber umgesetzt wird sie nur von knapp jeder und jedem 25. Und die meisten gehen nicht ganz weit weg, sondern bleiben in Europa. Was ist das Faszinierende an einem Leben in einem anderen Land? Kann die Realität mit der Vorstellung mithalten? Und was mache ich, wenn es nicht rund läuft? Darum soll es heute gehen und natürlich auch um Ihre Fragen. Die können Sie uns so zukommen lassen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Denn wie immer beim Marktplatz bin ich nicht alleine, sondern habe Unterstützung von Menschen, die sich bestens mit dem Thema Auswandern auskennen. Katharina Lerch ist interkulturelle Trainerin und Leiterin der Abteilung Interkulturelles Training bei den Karl-Duisberg-Zentren in Köln. Guten Morgen, schön, dass Sie per Telefon dabei sind.
Ja, guten Morgen.
Zugeschaltet aus München ist Malte Zeek. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Expat-Netzwerks Internations. Hallo, guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus München.
Außerdem mit dabei ist Uta Witte in Hamburg. Sie ist Geschäftsführerin und Beraterin bei der Evangelischen Auslandsberatung. Hallo.
Guten Morgen.
Und in der Nähe von Zwickau sitzt Alexandra Falk, die eigentlich in Christchurch in Neuseeland wohnt, weil sie dorthin nämlich vor 6 Jahren ausgewandert ist. Herzlich willkommen auch an Sie.
Einen schönen guten Morgen. Hallo.
Frau Falk, Sie sind vor 2 Tagen mit der Familie zum Weihnachtsbesuch in Deutschland angekommen. Wie schlimm ist der Jetlag?
Genau. Ich trinke sehr viel Kaffee. Es sind ja 12 Stunden Zeitunterschied im Moment. Deswegen, ja, man merkt es doch deutlich, aber es lohnt sich ja. Wir haben jetzt schon seit 3 Jahren die Familie nicht gesehen und freuen uns sehr, mal wieder in Deutschland zu sein.
Genau, Sie sind zu Besuch jetzt bei Ihrer Familie. Ihr Partner ist Neuseeländer. Warum sind Sie ausgewandert nach Neuseeland?
Genau, meinen Mann habe ich in Europa kennengelernt. Dann haben wir zusammen in Deutschland gelebt für 5 Jahre und dann haben wir entschieden, in sein Heimatland zu gehen für eine, ja, noch nicht festgelegte Zeit. Und jetzt leben wir da schon 6 Jahre und es gefällt uns bisher ganz gut. Ja.
Gibt es etwas, das Sie gerne vorher gewusst hätten, bevor Sie nach Neuseeland ausgewandert sind, worauf Sie nicht so richtig vorbereitet waren vielleicht?
Ich glaube, es gibt viele, also man muss dazu sagen, dass Deutsche, glaube ich, extrem gut vorbereitet sind immer, also ganz oft. Das ist natürlich generell gesagt, es gibt vielleicht die und die, aber allgemein sind Deutsche doch sehr gut vorbereitet, was so die Facts angeht. Aber was unterschätzt wird, das ist auch mir so gegangen, ist der Kulturclash, also der Culture-Clash. Selbst wenn man aus einem westlichen Land kommt, ich weiß nicht, wie die anderen Gesprächspartner das so sehen, das würde mich sehr interessieren, wenn man aus einem westlichen Land kommt und denkt, naja, man zieht in ein englischsprachiges Land, man spricht die Sprache einigermaßen gut und es ist eigentlich das Gleiche und wird dann eigentlich überrascht vom Gegenteil, weil es ist doch alles sehr unterschiedlich.
Was war so besonders anders für Sie in Neuseeland? Also können Sie da mal so ein Beispiel nennen vielleicht?
Klar, also Neuseeländer sind sehr offen, sehr herzlich, also einfach sozusagen mit denen zu quatschen. Man kommt schnell ins Gespräch, man hilft sich auch gerne aus, alle duzen sich. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, die recht ungewöhnlich ist. Ich arbeite ja zum Beispiel da auch als Journalistin und spreche da auch die ein oder anderen Gesprächspartner an. Und manchmal habe ich immer noch so ein bisschen dieses Problem, dass ich sage, okay, das ist ein Geschäftsführer der Firma XY und es fällt mir sehr, sehr schwer manchmal, den dann zu duzen. Oder wenn ich ihn noch nicht getroffen habe, den direkt mit du anzusprechen.
Genau. Also beim Vornamen zu nennen dann.
Beim Vornamen zu nennen, genau. Selbst bei älteren Personen ist es absolut normal, dass man die mit dem Vornamen anspricht und dann ist man auch nicht unhöflich. Ja, genau, das ist alles sehr casual, wie man so schön sagt.
Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass Sie als Journalistin, als freie Journalistin, soweit ich weiß, in Neuseeland arbeiten. War das also der Start für Sie ins Berufsleben dort? Einfach oder war es erstmal schwierig?
Es war nicht ganz einfach, weil es kommt darauf an, was man sozusagen für einen Job hat. Es gibt eine Liste, die Neuseeland zusammengestellt hat von Jobs, die sozusagen gebraucht werden. Da kommt man schnell ins Land und bekommt auch relativ schnell einen Job. Allerdings bei freien Journalisten ist es natürlich begrenzt. Da wartet jetzt sozusagen keiner auf eine Journalistin aus Deutschland. Ich berichte aber als freie Korrespondentin für Deutschland über Neuseeland und deswegen war es für mich besonders wichtig, ein Netzwerk aufzubauen. In Neuseeland funktioniert alles über Netzwerken und man muss sehr, sehr viele Kaffees trinken mit Gesprächspartnern oder mit Netzwerkpartnern, die man sich dann über die Jahre zusammengesammelt hat. Und dann ist man ganz gut aufgestellt. Es dauert nur ein bisschen.
Das heißt, Sie zahlen dann Ihre Steuern wahrscheinlich auch in Deutschland. Also da hat sich für Sie dann nichts geändert in dem Fall?
Das kann man nicht so sagen. Es gibt zwischen Neuseeland und Deutschland ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen. Das bedeutet, ich kann in Deutschland Geld verdienen und das auch dann dort versteuern. Oder ich versteuere es direkt in Neuseeland. Dadurch, dass ich meinen festen Wohnsitz jetzt in Neuseeland habe, zahle ich quasi Steuern allgemein in Neuseeland. Nur die beiden, wenn man so will, Länder tauschen sich darüber aus, wo ich jetzt schon irgendwelche Steuern gezahlt habe, damit ich die nicht doppelt zahle. Die Steuererklärung selbst mache ich aber in Neuseeland.
Okay, das klingt jetzt einigermaßen kompliziert. Ist es für Sie auch kompliziert? Und also gibt es andere Dinge, die vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland komplizierter sind oder vielleicht auch einfacher sind in Neuseeland?
In Bezug auf den Beruf? Oder was
in Bezug
genau?
auf so Papierkram, würde ich sagen, also so eben Sachen wie Steuern oder Rentenversicherung, generell Versicherung, also, Amtsgänge, Behördengänge, sowas.
Ja, das ist eine gute Frage, weil Bürokratie ist ja in Deutschland relativ, ja, also man kennt sozusagen Deutschland als sehr bürokratisches Land. In Neuseeland gehen manche Dinge sehr einfach, andere Dinge sind auch recht bürokratisch. Ich kann es an einem kleinen Beispiel erklären. Wir haben eine kleine Tochter jetzt bekommen, die ist 5 Monate alt und zum Beispiel um für sie ist jetzt, kann sozusagen die deutsche und die neuseeländische Staatsbürgerschaft haben und dann auch die beiden Pässe. Und den deutschen Pass müssen wir sozusagen noch beantragen. Es ist sehr, sehr aufwendig. Und den neuseeländischen Pass hatten wir innerhalb von einer Woche auf unserem Tisch liegen.
Und ist das, können Sie das jetzt einfacher machen, weil Sie jetzt gerade in Deutschland sind? Also haben Sie das vor jetzt für den Besuch?
Nein, das macht es leider gar nicht einfacher. Also ich muss ja dadurch, dass ich meinen Wohnsitz nicht hier habe, über die Botschaft in Wellington gehen, über die deutsche Botschaft. Und das ist doch, dadurch, dass es nicht digitalisiert ist alles, ist es doch recht aufwendig. Und in Neuseeland mit ihrem Telefon von sich selber ein Foto machen, das dann sozusagen anpassen lassen auf einer Website und die sagt Ihnen dann, ja, das passt für den Pass genauso, also ein Selfie, wenn Sie wollen. Mhm. Dann laden Sie da Ihre Daten hoch und dann brauchen Sie noch jemanden, der bestätigt, dass Sie Sie sind und dann haben Sie schon den Ausweis des Kindes in den Händen. Das okay. ist sehr, sehr, ja genau, da sind die bürokratischen Hürden sehr niedrig im Vergleich zu Deutschland. In anderen Dingen sind sie genau ungefähr genauso hoch.
Mhm. Frau Witte, Sie beraten ja ständig Menschen, die auswandern wollen oder ausgewandert sind. Was sind so Herausforderungen, die Ihnen da öfter begegnen, die Leute haben?
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln über das, was Frau Falk gesagt hatte, weil genau das trifft uns auch zu. Einmal möchte ich noch was zu dieser Interkulturalität sagen. Nun liegen Deutschland und Neuseeland natürlich extremst weit auseinander. Aber diese Interkulturalität, die hat man ja auch schon, wenn man von Hamburg nach Dänemark auswandert oder von München nach Österreich oder vom Bodensee in die Schweiz. Also da mögen die Distanzen eben relativ dicht beieinander liegen, aber in dem Moment, wo man den Fuß über die Grenze setzt, sag ich immer, ist es, als ob man ein anderes Zimmer betritt, das komplett anders eingerichtet ist. Und dazu gehört eben auch die Sprache. Also sie fragt nach den Herausforderungen. Mhm. Das ist das. Viele machen sich gar keine Gedanken über das, was einen erwartet, wenn man in ein anderes Land geht. Uns erreichen auch viele Anrufe mit dem Anliegen, auszuwandern. Und wenn ich dann frage, wohin, dann sagen die, ja, weiß ich noch nicht genau, was können Sie mir denn vorschlagen? So, da geht es dann auch natürlich um die Sprache.
Das kommt auch vor.
Das kommt auch vor. Und auch vor allem, einige sind noch nie da gewesen, aus manchmal ganz nachvollziehbaren Gründen. Wenn jemand nach Norwegen auswandern möchte, dann ist Norwegen sehr teuer und dann kann man sich eine Reise dorthin vielleicht nicht gerade leisten. Aber dann stelle ich immer die Frage, wie wollen Sie das Land kennenlernen, in dem Sie nachher leben wollen?
Was raten Sie denn so jemandem, der zu Ihnen kommt und sagt, ich würde gerne auswandern, habe aber keine Ahnung, wohin, machen Sie doch mal einen Vorschlag?
dass wir einfach so gar nicht beraten. Also natürlich versuche ich das dann erstmal herunterzubrechen und zu fragen, welche Sprache sprechen Sie, welche Berufsqualifikation haben Sie, wo sind Sie schon mal gewesen, bereiten Sie das vor, reisen Sie dorthin. Ja, das sind so die Punkte, die dann wichtig sind in dem Moment. Und dann nach dem Motto, wir können uns in 2 Jahren nochmal zusammensetzen und über diese Thematik sprechen.
Mhm. Haben Sie manchmal den Eindruck, dass viele sich das leichter vorstellen, als es ist, also auszuwandern?
Ja, denn das, was Frau Falk gesagt hat, ich fand das sehr schön, dass sie den Anfang gemacht hat mit ihrer Erfahrung. Das ist ja das, worüber wir im Einzelnen gar nicht so beraten können. Wir können nicht jeden Einzelnen so weit vorbereiten, dass er irgendwo anders ankommt und dann sich gleich im Land befindet. Diese Integration in die andere Kultur, die dauert ja auch teilweise Jahre. Interkulturalität muss man sich ein Stück weit wie einen Eisberg vorstellen. Ja, das Wenigste, was man sehen kann, ist eben oberhalb der Wasseroberfläche. Das ist die Sprache, die äußeren Merkmale. Aber das meiste liegt unterhalb der Wasseroberfläche. Und das lernt man dann über die Jahre eigentlich erst mal kennen. Das sind so die Feinheiten auch in der Sprache, die Feinheiten im Umgang miteinander. Und je nachdem, wie feinfühlig Menschen sind und mit wie viel Fingerspitzengefühl sie eben in ein Land gehen, desto einfacher oder schwerer ist es auch.
Was sind denn so die Gründe, die die Leute angeben, die zu ihnen kommen, warum sie auswandern wollen?
Die sind sehr vielfältig. Also natürlich ist es wie Frau Falk, dass ein Partner aus dem Land kommt, man mit ihm hier schon zusammen lebt oder man jemanden kennengelernt hat, der im Ausland lebt und man sagt so, wir möchten uns ein gemeinsames Leben aufbauen und deswegen möchte ich in das Land gehen, in dem mein Partner lebt. Das ist das eine. Das andere sind berufliche Gründe. Man hat ein Arbeitsplatzangebot bekommen, das man gerne annehmen möchte für eine befristete Zeit. Dann gibt es den Grund, und das haben wir jetzt seit Corona verstärkt, viele arbeiten im Homeoffice. Und da sagen sich viele, warum soll ich in meiner Wohnung in Deutschland im Homeoffice sitzen, wenn es in Portugal oder in Spanien viel schöneres Wetter ist und ich nach der Arbeit gleich in die Sonne gehen kann. Und das sind im Moment sehr viele Anfragen, die wir zu dem Thema bekommen. Und dann, Sie hatten es vorhin auch schon angesprochen in Ihrer Anmoderation, der Lebensabend im Ausland. Und da sind die Gründe eben auch sehr vielfältig. Viele, weil sie eine so geringe Rente haben, dass sie sich das Leben hier nicht mehr leisten können und hoffen, dass es dann zum Beispiel in Bulgarien etwas günstiger für sie wird. Und andere einfach, weil sie endlich mal das tun möchten, was sie sich zu ihrer Zeit, während sie gearbeitet haben, nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, getraut haben oder nicht zugetraut haben, dann im Ausland zu leben.
Okay. Herr Zeek, Sie sind Geschäftsführer und einer der Gründer von Internations, das heute mit über 4,5 Millionen Mitgliedern das größte Expat-Netzwerk der Welt ist. Vielleicht kurz zur Erklärung. Expats sind Menschen, die im Ausland leben, aber dort nicht eingebürgert sind. Wie kam es denn dazu, dass Sie Internations vor mittlerweile 15 Jahren gegründet haben?
Nun, ich habe selber immer schon viel im Ausland gelebt, sei es damals in der Schulzeit, im Austausch, sei es im Studium in verschiedenen Ländern oder auch bei der Arbeit als Journalist selber. Und habe dort immer wieder die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Neu-Delhi in Indien, dass es einfach sehr schwierig ist, wenn man dort ankommt. Man kennt niemanden und hat ein ganz starkes Bedürfnis, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und da ist mir und meinem damaligen Studienfreund klar geworden, das geht nicht nur uns so, das geht eigentlich vielen Menschen auf der Welt so, denn egal, ob man jetzt Deutscher ist oder Amerikaner oder Franzose und auch egal, ob man jetzt nach Neu-Delhi zieht oder nach Neuseeland, haben wir gehört, nach Buenos Aires in Argentinien, man ist immer wieder in dieser Situation, neu in einem fremden Land zu sein und hat ein ganz starkes Bedürfnis, sich mit anderen auszutauschen. Und so ist die Idee zu Internations entstanden.
Ist Internations also so eine Art soziales Netzwerk für Expats?
Genau, es ist ein soziales Netzwerk, in dem man sich anmelden kann, ein eigenes Profil erstellen kann und kann dann dort nach anderen Mitgliedern suchen und sich mit denen austauschen. Also wenn man jetzt zum Beispiel plant, nach Neuseeland zu ziehen, dann kann man dort in unseren Community-Foren, wie zum Beispiel in Christchurch oder in Auckland oder Wellington schauen, gibt es dort vielleicht schon andere, die dort leben, andere Deutsche auch, andere, die vielleicht mit Familie dahin gegangen sind. und kann sich in Foren mit denen austauschen. Und viel wichtiger noch bei vielen Veranstaltungen, die von unseren Mitgliedern organisiert werden. Also so hat man die Möglichkeit, vor allem auch Freunde kennenzulernen, wenn man dort ankommt. Denn die soziale Integration, also das Kennenlernen von Freunden, das ist der wichtigste Punkt, damit man wirklich zufrieden ist in seinem neuen Land, in dem man angekommen ist.
Verstehe. Frau Lerch, Sie bereiten Menschen, die auswandern, dafür mit interkulturellen Trainings vor. Wie sieht so ein Training aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn Sie sind ja jetzt Spezialistin für China, aber vielleicht können Sie trotzdem mal sagen, wenn Frau Falk und Ihr Partner vorm Auswandern zu Ihnen gekommen wären, was hätten Sie dann mit denen gemacht?
Ja, nehmen wir doch mal die Frau Falk als Beispiel. Der erste Schritt ist meistens die Sensibilisierung für die Wirkung, die Kultur auf Menschen hat. Und zwar auf unser Denken, die Art, wie wir kommunizieren und wie wir uns verhalten. Im zweiten Schritt wird so ein bisschen die eigene Kultur erforscht. Das heißt, wir hätten dann mit Frau Falk über ihre deutsche kulturelle Prägung gesprochen. Und an dieser Stelle sind viele Menschen im interkulturellen Training überrascht, wie deutsch sie doch eigentlich sind, was sie vielleicht selber nie so richtig gemerkt hatten, ne? Und wenn man diese Werte dann besprochen hat, geht man weiter und schaut sich die Zielkultur an. Und dann kommt da natürlich hier und da ein Unterschied bei raus und der wird dann besprochen, ne? Zum Beispiel mit der Hilfe von Fallbeispielen, ne? Und das ist dann auch schon sehr spezifisch, auch auf die jeweilige Situation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelegt. Und wenn man jetzt wüsste, die Frau Falk wird als Journalistin tätig sein, dann würde man im Weiteren auch immer mal wieder sprechen darüber, wie baut man Netzwerke in Neuseeland auf. Worauf achtet man, wie viel Smalltalk machen die und welche sind so die Themen zum Beispiel. Und so kann man sehr, sehr spezifisch auch schon auf die Situation nach der Auswanderung vorbereiten. Im weiteren Verlauf geht es auf jeden Fall um Kommunikation, weil das ist ja das wichtigste Werkzeug bei allem, was wir machen. Und es ist meistens auch noch Raum dafür, da so ein bisschen Strategien zu entwickeln. Über Leben und Alltag wird man auch sprechen. Ne? Da haben die meisten Auswanderer auch sicherlich spezifische Themen. Nur die einen wollen wissen, wie ist denn da der Kindergarten oder das Schulsystem, wenn Kinder mitgehen zum Beispiel. Oder es wird über die beruflichen Themen gesprochen, die damit im Zusammenhang stehen. Und bei uns ist es ja meistens so, wir werden von den Arbeitgebern beauftragt. Das heißt, da steht schon das Berufliche im Vordergrund. Aber wir werben auch immer dafür, dass für die Partnerinnen und Partner oder die Familien, die mitreisen, auch gesorgt wird. Also dass die auch mit berücksichtigt werden bei der Themenauswahl für das interkulturelle Training.
Also die Partnerinnen und Partner, die nehmen da dann auch manchmal dran teil an dem interkulturellen Training?
Ja. Okay. Das ist ganz wichtig, weil die müssen ja genau die gleiche Veränderung verarbeiten. Und wenn es mit der Familie nicht gut klappt, dann kommt es auch vor, dass solche Auslandsentsendungen abgebrochen werden. Und das ist sehr teuer und sehr ärgerlich für die
Arbeitgeber.
Für die Arbeitgeber, für die Beteiligten natürlich auch. Für
ja,
alle,
klar, ne? Stimmt. Erleben Sie das denn trotz interkulturellen Trainings vorab manchmal auch, dass Leute abbrechen? Und was sind dann so die Gründe?
Also es gibt natürlich ganz viele Gründe, die dazu führen, dass eine Entsendung vorzeitig beendet wird. Das kann man auch meistens nicht so klar rausfiltern, aber so Statistiken haben ergeben, dass es knapp 30% sind, die angeben, dass Familie oder sonst wie die Integration im Zielland nicht so geklappt hat.
Okay. Ja.
Dann können natürlich berufliche Gründe oder auch medizinische Gründe oder sonst irgendwelche äußeren Umstände natürlich auch mit da reinspielen.
Ist wahrscheinlich auch immer sehr individuell dann am Ende.
Ja, richtig.
Den Traum vom Auswandern, den haben nicht nur ziemlich viele Menschen, den gibt es hier in Deutschland auch schon ziemlich lange. Wir haben dazu mal ein paar Erfahrungen und Fakten zusammengetragen.
Bremerhaven wo das deutsche Auswandererhaus steht, war der größte kontinentaleuropäische Auswanderungshafen, wurde eröffnet 1830 und insgesamt sind von hier über 7,2 Millionen Europäerinnen und Europäer ausgewandert.
Noch bis 1974, erzählt Simone Blaschka, Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Dort wird zum Thema Migration geforscht und in Ausstellungen die Geschichte deutscher Auswanderungsbewegungen erzählt. Aber auch die von Menschen, die nach Deutschland kommen und gekommen sind, um hierzulande ein neues Leben anzufangen. Letztes Jahr sind rund 64.000 Menschen mit deutschem Pass aus Deutschland weggezogen. Dafür sind über 1,1 Millionen Menschen aus anderen Ländern zugewandert. Vor der Pandemie waren beide Zahlen höher. Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Hauptzielländer für Auswandernde mit deutschem Pass die Schweiz, Österreich und die USA. In der Reihenfolge. Der Grund ist oft die Arbeit, sagt Simone Blaschka.
Das mit der Schweiz und Österreich und auch den skandinavischen Ländern, das ist wirklich ganz klassische Arbeitsmigration, auch gerade jetzt im Bereich Gastronomie. Viele Akademiker aber auch, die in europäische Nachbarländer gehen, die dann ja meistens tatsächlich nur auf ein paar Jahre ins Ausland gehen und dann wiederkommen.
Nach Simone Blaschkas Beobachtung ist die Sache mit dem Auswandern oft auch ein langes Hin und Her.
Menschen wandern aus, kommen wieder zurück, dann gehen sie nochmal woanders hin. Also es ist nie so linear, wie man das vielleicht sich immer vorstellen mag.
Manchmal kommt die Idee, auszuwandern, auch ganz unverhofft. So wie bei Stefanie Haustein. Sie ist Mitte 30 und lebt mittlerweile seit fast 10 Jahren in Kanada.
Das war eigentlich auch sehr zufällig, warum ich überhaupt hier bin. Also ich bin an der Uni und ich habe Leute auf einer Konferenz kennengelernt, die aus Montreal kamen. Und wir haben uns dann quasi über Jahre jedes Jahr wiedergesehen. Und als ich dann so zum Ende meines Doktors kam, haben die mich einfach gefragt, hast du nicht Lust, für uns in Montreal zu arbeiten?
Hatte sie, obwohl sie vorher noch nie in Kanada war. Seitdem hat sie die Stadt gewechselt und wohnt jetzt in der Hauptstadt Ottawa. Zurück nach Deutschland will sie erstmal nicht, trotz der extrem kalten Winter. Pat Kalb ist Surflehrer und auch ausgewandert. Erst vor 10 Jahren von Köln nach Fuerteventura und dann noch einmal vor 2 Jahren von Fuerteventura nach Nordspanien. Im Gegensatz zu Stefanie Haustein war er vorher schon viele Male dort im Urlaub und wusste so, worauf er sich einlässt. Überrascht hat ihn vor allem, wie wenige Unterschiede es dort in bürokratischen Angelegenheiten gibt im Vergleich zu Deutschland.
Weil man im Grunde auch für alles eine Lizenz braucht. Es muss alles geregelt werden und es muss alles bestätigt werden. Es muss abgesegnet sein.
Auch Edson Howard ist ausgewandert, aber nach Deutschland. Der Mitte-30-Jährige stammt aus Liberia, ist dann wegen des Bürgerkriegs dort erst in die USA ausgewandert und später über Umwege schließlich nach Deutschland. Hier ist ihm vor allem eines aufgefallen.
Hier in Deutschland, alle sagen immer, ja, das ist stressig, ich habe viel Stress. Und ich habe gesagt, ich weiß wirklich nicht, was Stress ist. Was irgendwas ist stressig für mich, denn ich mag das nicht. Ich lasse es einfach so, ich gehe weiter mit meinem Leben.
Ja, warum auch nicht? Also den Stress muss man sich ja nicht antun. Frau Witte, haben Sie auch den Eindruck, dass manche Menschen vielleicht deshalb auswandern, weil sie sich das Leben in einem anderen Land entspannter vorstellen?
Ja, das ist schon so, aber ich bin da eigentlich ganz bei Frau Lerch, weil viele sich gar nicht vorstellen, dass es auch in einem anderen Land einen gewissen Stress gibt, nämlich den Stress der Bürokratie, den Stress, dass es eben nicht so ist wie in Deutschland. Denn viele beschweren sich über Dinge in Deutschland und erst wenn sie eine Weile in einem anderen Land gelebt haben, stellen sie fest, was alles so schön ist in Deutschland. Ja, dass auch es ganz gut sein kann, wenn es eine gewisse Ordnung gibt, wenn es eine gewisse Bürokratie gibt, die auf die eine oder andere Art und Weise dann vielleicht doch eine Verlässlichkeit auch darstellt und man dann feststellt, dass es einen anderen Ermessensspielraum auch in anderen Ländern gibt oder man dann auch sprachlich an Grenzen stößt und dadurch nicht weiterkommt. Das sind dann auch ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen machen.
Frau Feig, wie würden Sie Neuseeland da einordnen? Die Kiwis gelten ja als ziemlich entspannt. Erleben Sie das auch so?
Ja, aber ich bin da ganz bei Frau Witte, musste auch, als Frau Witte sich da vorgestellt hat, ein bisschen schmunzeln. Auch bei Frau Lerch bin ich da ganz dabei. Ich bekomme oft das Feedback, dass Leute irgendwie nach Neuseeland kommen und sagen, ach, bei euch ist alles so easygoing und Work-Life-Balance ist so perfekt und wir wollen vielleicht hier auswandern und würdest du uns das empfehlen? Und dann vergessen die alle, dass wir ja da auch arbeiten müssen. Also, dass das nicht den ganzen Tag Strand und wir stehen mit dem Bulli da und der Rechner auf dem Schoß und das ist alles schön, aber das ist tatsächlich oft nicht die Realität. Also genau das, was Frau Lerch nämlich beschrieben hat, dieses Interkulturelle, dass man erstmal die feinen Töne der neuen Kultur wahrnehmen muss, um da mitzuspielen. Also das klingt wirklich ein bisschen krass, aber das ist tatsächlich so. Gerade in Neuseeland, die sind sehr, sehr höflich. Also die sagen sozusagen eigentlich nie nein. Die sagen immer nur vielleicht oder es wäre schön, wenn. Und man muss genau wissen, was das bedeutet, weil sonst
ein bisschen übersetzen.
Ja, weil sonst macht man fatale Fehler, ja, und kriegt am Ende nicht den Job oder hat sich mit jemandem überworfen und weiß gar nicht, warum das so ist. Also deswegen bin ich da ganz bei den anderen Gesprächspartnerinnen, dass man da vorführen muss, dass man auch seinen Teil beitragen muss, vorher schon, ja, dass man nicht blind in dieses neue Land tappen darf und es sich am besten auch schon mal angeguckt hat. Und es reicht halt nicht zu sagen, ich liebe Strand und ich spreche gut Englisch, jetzt ziehe ich nach Neuseeland, sondern man muss da ganz, ganz, ganz viel Arbeit reinstecken, bevor man das macht. Meine Meinung.
Wir haben den ersten Anrufer, Herr Schmüser. Wenn ich Sie richtig einordne, dann haben Sie schon in vielen verschiedenen Ländern gelebt. Stimmt das?
Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Ich habe das Glück gehabt, auf drei Kontinenten zu arbeiten. Asien, Westafrika und Amerika. Und möchte eigentlich nur ein Beispiel bringen. Das Phänomen des sogenannten Third Culture Kids. Wir sind mit schulpflichtigen Kindern in Westafrika gewesen für 7 Jahre. Und sie bringen ihre eigene Kultur aus dem Land mit, nehmen dort eine neue Kultur an und erwerben daraus ihre dritte. Ich gebe mal ein Beispiel. Sie feiern deutsche Weihnachten mit einem deutschen Weihnachtsbaum und einem künstlichen Weihnachtsbaum und tanzen zu nigerianischen Weihnachtsliedern dazu. das ist also eine ganz, ganz tolle, interessante Erfahrung. Es schweißt sie sehr stark als Familie zusammen. Und mein Rat an alle, die bei mich viele fragen, weil wir so lange schon im Ausland gelebt haben, was ist denn so ganz, ganz wichtig? Ich sage immer, sorgt dafür, dass, wenn ihr aus Deutschland kommt, einen Platz in Deutschland habt, wo ihr dann, wenn ihr mal aus dem Land müsst, wir wurden mal evakuiert aus Afrika, weil das gesundheitliche Themen hatte, dass man einen Platz in Deutschland hat, wo man dann sein müdes Haupt hinlegen kann. Und auch während Corona in Amerika haben wir die Erfahrung gemacht, dass Reisetätigkeiten...
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber meinen Sie, dass man sich halt so Bekannte da offen hält oder wirklich eine richtige Hintertür offen lässt, falls es aus irgendeinem Grund nicht klappt?
Eine richtige kleine Wohnung, weil ich habe Menschen erlebt, die mussten wegen Ebola mit 4 Kindern evakuiert werden aus Afrika und lebten dann ein halbes Jahr in irgendeinem Ferienhaus im Westerwald. Witzig ist anders.
Und teuer war es wahrscheinlich auch.
Ja, man muss im Ausland, man kann sich auf alles vorbereiten, das ist aber Quatsch, Entschuldigung, sondern sie müssen auf das Unvorbereitete vorbereitet sein. Das war die größte Herausforderung.
Und wo leben Sie jetzt? Leben Sie jetzt wieder in Deutschland?
Jetzt bin ich in der schönsten Stadt in Deutschland, in Hamburg.
Okay.
Und kann warum? Ich nur bestätigen.
Natürlich, Frau Witte. Und warum sind Sie zurückgekommen, wenn ich fragen darf?
Aus dem ganz einfachen Grunde, weil uns die Reiseeinschränkungen, wenn Sie in einem Land leben, auch in Amerika, man konnte die Kinder nicht zu Besuch haben wegen Corona. Wir gesagt haben, we didn't sign up for that. Nach so vielen Jahren im Ausland wollten wir einfach wieder Familie und Freunde zusammen haben. Eltern sind alle Mitte 80 und da gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagt, es ist good to go home.
Ja, verstehe ich. Vielen Dank, Herr Schmüser. Dann Ihnen noch einen schönen guten Tag.
Dankeschön. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, Frau Witte, Sie haben ja auch manchmal mit Menschen zu tun, die zurückkommen, weil es nicht geklappt hat. Nicht unbedingt, weil es so freiwillig ist, oder?
Das ist das eine. Das andere ist, dass bei uns auch immer zur Auswanderungsberatung die Rückkehrberatung gehört. Auch wenn die Leute noch gar nicht weg sind und das vielleicht gar nicht hören wollen, geben wir schon gleich Informationen, was für eine Rückkehr zu beachten ist. Und da hat Herr Schmüser total recht. Es ist immer wichtig, zu wissen, wohin man zurückkehrt, wenn man zurückkehrt. Das heißt, immer Kontakt halten zur Familie, zu Freunden. Es ist immer wichtig, genügend Geld für eine Rückkehr zu haben und für die ersten Wochen, bestenfalls noch Monate, die man dann in Deutschland ist. Und die Gründe für die Rückkehr, das ist jetzt natürlich sehr extrem gewesen, was Herr Schmüser geschildert hat mit Ebola, aber die Gründe, die sind dann auch oft viel familiärer. Die Eltern sind alt und krank oder es ist eine Erkrankung bei den Betreffenden selber, die sagen, ich möchte wieder ins deutsche medizinische Gesundheitssystem. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für viele. Dann der Job ist weg, die Ehe ist gescheitert, Trennung und so weiter. Also so vielfältig wie das Leben ist, so vielfältig sind auch die Gründe für eine Rückkehr.
Aber würden Sie auch so weit gehen, wie Herr Schmüser zu empfehlen, dass man sich eine kleine Wohnung für den Fall der Fälle in Deutschland hält? Sowas muss man sich ja halt auch erstmal leisten können. Das frisst ja dann auch Geld.
Das ist genau der Punkt. Und das, genau, das können die wenigsten, schon gar nicht in Hamburg. aber deswegen Kontakt zur Familie zu halten. Das ist mit 4 Kindern natürlich schwierig, irgendwo unterzukommen. Das ist mir vollkommen klar. Aber die Rückkehrberatung, da sagen wir auch immer, es muss ja nicht gleich was Endgültiges sein. Kann man vielleicht vorübergehend bei der Familie wohnen für 2-3 Wochen. Aber dass man einmal andockt an das deutsche System und von da aus dann versucht, seine nächsten Schritte zu organisieren.
Ja, das würden Sie empfehlen.
Unbedingt.
Sehr gut. Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung. Herr Lübbe lebt mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern in Frankreich. Wie kam es dazu, Herr Lübbe?
Ja, wie kam es dazu? Wir haben Urlaub in Frankreich gemacht im Wohnmobil und sind vom Atlantik her ins Inland gefahren und kamen in die Corrèze. Das ist ein Departement zwischen Lyon und Bordeaux und haben uns sofort in diese Landschaft verliebt. Das ist Mittelgebirge, waldreich und ja wenig besiedelt. Wir haben hier 32 Einwohner auf den Quadratkilometer. Da können andere nur davon träumen.
Und also Sie haben nicht so viele interkulturelle Kontakte, schließe ich daraus.
Nein, also zu Deutschland eigentlich, ja, Freunde per Telefon und per Schreiben immer mal. Und wir kriegen auch ab und zu mal Besuch. Aber
haben Sie denn viel mit Franzosen zu tun?
Nein, gar nicht mal. Im Gegenteil, wir waren zu Anfang völlig überrascht, wie freundlich und entgegenkommend und ja fast freundschaftlich die Franzosen mit uns Deutschen waren, zumal hier die Corrèze ein Widerstandszentrum gewesen ist. Mhm. Die Franzosen konnten sich hier ja wunderbar in den Wäldern überall verstecken und wurden von den Deutschen nicht gefunden. Und das Gegenteil ist der Fall. Nach diesen vielen Schwierigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich waren wir also völlig platt. Da kam die ziemlich spontane Antwort von mehreren Franzosen. Wissen Sie, der Feind der Franzosen ist nicht der Deutsche, das ist der Engländer.
Okay. Haben Sie ja Glück gehabt, so gesehen, ja, ne, Herr Lübbe?
Also wir fühlen uns hier so wohl und wir sind weit weg von allen. Wir wohnen, man kann nicht sagen, auf dem platten Lande, denn wir sind hier 600 Meter hoch. Aber unser nächster Nachbar ist 300 Meter von uns weg und die nächste Stadt ist 30 Kilometer von uns weg. Also okay. Wir wohnen wirklich auf dem Land, weit weg von allem.
Also Sie haben es schön gemütlich, ohne viele Menschen, mit viel Natur und
ja,
und
ja.
Ist jetzt auch, also geht es Ihnen da besser als in Deutschland, in Frankreich?
Ja,
jetzt?
Ja,
warum?
Jeden Fall. Ich bin kein Freund von großen Städten. Ja,
plattes Land haben wir in Deutschland aber ja auch, oder?
Ja, ich sag manchmal etwas flapsig, ich bin nicht sozialisierbar. Aber ich war Verwaltungsbeamter in Hannover und für die Arbeit war das wichtig und wir haben da schön gewohnt, ganz am Rand, also nicht mitten in der Stadt. Und das war alles wunderschön, arbeitsbedingt. Aber mit dem Tag meiner Pensionierung war ich weg.
Okay.
Denn schöner als hier kann man sich nirgends ausmalen.
Ja, ist doch perfekt. Dann haben Sie für sich und Ihre Familie die richtige Entscheidung getroffen.
Ja,
vielen
ja.
Dank, Herr Lübbe. Schön, dass Sie uns davon erzählt haben. Haben Sie noch einen schönen Tag.
Vielleicht noch dazu zu sagen, es ist wichtig, wenn man ins Ausland geht, einmal, dass man sich integriert, natürlich mit der Sprache. Und zum anderen, dass man auch die Unterschiede sieht, die eben bei zwei Ländern mit der gleichen Kultur, aber schon mit unterschiedlicher Sprache, die es da gibt. und dass man das positiv für sich benutzt oder bewegt. Mhm. Ne?
Ja, dass man da für sich die richtige Entscheidung trifft einfach. Ne? Okay, ich danke Ihnen, Herr Löbbe, und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Herr Zeek, wir waren ja eben mit Frau Witte schon mal bei dem Thema, dass manche Leute auswandern wollen und nicht so richtig wissen, wohin. Da haben Sie ja vielleicht einen Tipp, ne? Weil InterNations macht ja jedes Jahr eine große Umfrage, an der weltweit Zehntausende Expats teilnehmen, die Mitglied sind bei Ihnen, aus vielen verschiedenen Ländern und in vielen verschiedenen Ländern wohnen. Und auf der Grundlage der Antworten machen Sie dann so eine Rangliste der lebenswertesten Länder und Städte nach Ansicht dieser InterNations-Expats. Dieses Jahr sind Mexiko, Indonesien und Taiwan an der Spitze gelandet und Kuwait, Neuseeland und Hongkong am Ende. Wobei man dazu sagen muss, dass die Liste nur 52 Länder umfasst, in denen eine ausreichende Anzahl von InterNations-Mitgliedern wohnt. Wie genau entsteht dieses Ranking? Was wird da abgefragt?
Ja, also es ist genau so, dass viele Menschen, die sich mit der Überlegung umtreiben, ins Ausland zu gehen, die sind mit Fragen auch auf uns zugekommen. Wo sollen wir denn eigentlich hinziehen, wie wir es eben auch schon mal gehört haben? Und da haben wir gesagt, wir können die Menschen, zu denen wir Zugang haben, die schon im Ausland leben, einfach danach fragen, wie sie das Leben im Ausland wahrnehmen. Und so befragen wir sie nach, das sind etwa 50, 60 Einzelfaktoren, wie sie das Leben im Ausland wahrnehmen. Da gibt es zum Beispiel den Themenbereich Lebensqualität. Wie gut sind die Reisebedingungen, die Transportverbindungen in dem jeweiligen Land? Wie ist die Umwelt, das Klima oder die verfügbaren Freizeitmöglichkeiten? Wie sieht das Gesundheitssystem aus und wie ist auch die Sicherheit in dem Land? Ein zweiter Index, den wir bilden, ist der Index über die Eingewöhnung. Also wie leicht ist es denn, in dem Land Fuß zu fassen, indem man Freunde kennenlernt? Wie freundlich wird die lokale Bevölkerung wahrgenommen? Oder wie ist die Kultur? Gibt es eine Willkommenskultur in dem Land? Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Thema Arbeiten im Ausland. Wie sind die Karriereaussichten? Wie sind die auch die Gehälter und die Arbeitsplatzsicherheit? Wie ist das Thema Work-Life-Balance? Und daneben geht es um ganz klassische Themen wie gut ist die digitale Infrastruktur in dem Land? Wie einfach ist es, sich dort anzumelden, aber auch eine Unterkunft zu finden? Oder wie groß sind Sprachbarrieren? Wir fragen auch danach, wie ist die Einkommenssituation in den jeweiligen Ländern und wie gut reicht das verfügbare Einkommen, um dort den Lebensalltag zu bestreiten? Und aus all diesen verschiedenen Faktoren bilden wir dann diese entsprechenden Rankings, bei denen diese knapp 50, 52 Länder dann bewertet werden in diesen Kategorien.
Und Sie waren ja auch schon in verschiedenen Ländern. Würden Sie so aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, Sie können das nachvollziehen, warum die Länder, in denen Sie gelebt haben, ich glaube, da war Brasilien auch dabei, wenn ich mich richtig erinnere, warum die da so bewertet wurden? Also gehen Sie da mit?
Ja, absolut. Also ich bin selber gerade aus Südafrika zurückgezogen mit meiner Familie. Und ein Faktor, in dem Südafrika ganz schlecht abschneidet, ist das Thema Sicherheit. Da sagen viele der Befragten, dass sie sich unsicher fühlen. Und das liegt natürlich an der hohen Kriminalitätsrate in zum Beispiel Städten wie Kapstadt oder Johannesburg. Insofern kann ich das gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite gibt es eben andere Faktoren, die sehr positiv sich auswirken und die dann ein Land wieder ja von der positiven Seite aus zeigen.
Und bei Neuseeland, haben Sie da gerade im Kopf, warum Neuseeland da so weit hinten liegt? Also was da die Gründe waren für die Befragten?
Ja, bei Neuseeland ist es so, dass es in Neuseeland sehr, sehr teuer ist. Das nehmen die Menschen dort wahr. Das ist das Thema Housing. Also viele der Befragten sagen, dass es dort sehr teuer ist, eine Unterkunft zu bekommen, aber auch sonstigen Lebenshaltungskosten, die sind sehr hoch. Jetzt ist es so, dass ein Land wie Neuseeland sehr positiv abschneidet in so Bereichen wie Lebensqualität, Umwelt, Qualität der Luft und so. Aber natürlich, wenn man da sehr hohe Kosten hat, um seinen Lebensalltag zu bestreiten, dann zieht das Land in dem Ranking runter, weil wenn man sich jetzt überlegt, ins Ausland zu gehen, sind die Kosten natürlich ein ganz, ganz elementarer Faktor.
Was sagen Sie dazu, Frau Falk, aus eigener Erfahrung?
Aus eigener Erfahrung kann ich das nur bestätigen, weil zum Beispiel, als wir jetzt hier in Deutschland gelandet sind und hier ist ja gerade eine große Debatte, dass alles teurer wird und wir dann mit großen Augen in den sehr gut ausgestatteten Supermärkten mal wieder uns sozusagen alles anschauen und denken dann, mein Gott, die Lebensmittel sind viel billiger als bei uns, also viel billiger. Und das ist schon, da hat Herr Zeek ganz recht, das ist ein Riesenfaktor. Also Neuseeland ist sehr teuer und man muss dann auch einen entsprechenden Job am Ende haben, um sich eben diesen Lifestyle, den sich die Deutschen wünschen, auch leisten zu können.
Hm. Und diesen Aspekt Freundschaften schließen, so sozial Anschluss finden, wie würden Sie den bewerten in Neuseeland?
Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das ist auch interessant irgendwie. Die Dynamiken sind ein bisschen unterschiedlich in den Städten, so wie ich das mitgekriegt habe. Also damit meine ich, es ist quasi anders, wenn Sie in Auckland sind oder in Wellington, als wenn Sie in Christchurch wohnen oder ganz im Süden, wo eben sehr wenige Menschen nur wohnen oder weniger, also wo es mehr dörflich ist, dann ist es eben wichtig, ganz viel Kontakte eben auch mit den Kiwis, wie sie sich nennen, die Neuseeländer, zu schließen. Und manchmal ist es sehr einfach, aber manchmal hat es auch sehr große Hürden, denn Freunde von mir haben das ganz nett beschrieben mit, es geht über den ersten Kaffee nicht so richtig hinaus.
Wir haben noch einen weiteren Anrufer in der Leitung, Herr Hassert, und Sie haben auch schon kräftig Auslandserfahrung gesammelt.
Ja, hallo, das kann man so sagen. Ich bin mit 21 Jahren ausgewandert, 1967.
Oh, wow.
Und ja, ist lange her. Und
mit dem Schiff damals noch?
Nein, ich bin geflogen. Das war ein Fehler. Mit dem Schiff wäre das einfacher gewesen, weil man dann längere Zeit sozusagen auf die Umstellung sich vorbereiten kann. Und der Schock war wirklich sehr enorm bei der Ankunft in Kanada, weil die Möglichkeiten, sich zu informieren, waren eigentlich nur über das Konsulat in Stuttgart. Und das war ein Minimum. Ja, kann ich sagen.
Okay.
Und ich wollte eigentlich warnen davor, das unüberlegt zu tun oder sagen wir mal so im jugendlichen Eifer auswandern zu wollen.
Also Sie haben es bereut?
Nein, ich habe es nicht bereut, aber es war sehr, sehr hart, muss ich sagen.
Wie lange waren Sie denn dann in Kanada?
Ich war dann 20 Jahre. Ich habe mich natürlich integriert. Ich bin Kanadier geworden. Und
sind Sie jetzt auch noch in Kanada?
Nein, ich bin hier in Deutschland. Ich bin
20 Jahre, genau, dann sind Sie zurückgekommen.
Ich bin zurückgekommen aus beruflichen Gründen und bin dann hier geblieben. Aber natürlich bin ich dem Land sehr verbunden, das mich aufgenommen hat.
Und haben Sie jetzt eine doppelte Staatsbürgerschaft?
Nein, das war, als ich die kanadische genommen habe, 1977, war das nicht möglich. Jetzt bin ich mit einem Aufenthaltstitel hier.
Also Sie sind jetzt weiter Kanadier,
ja,
also
genau.
Kanadischer Staatsbürger.
Genau.
Ah, interessant.
Genau. Ja, jetzt.
Wollten Sie aber einen Tipp geben?
Ja, ich wollte einen Tipp geben. Man sollte sich überlegen, wie man sich darauf vorbereitet. Und es gibt wohl eine Option. Allerdings habe ich gesehen, dass das eine gemischte kommerzielle und Regierungssache ist. Also man kann sozusagen eine Vorbereitung buchen. Man fährt zur Probe nach Kanada, bleibt längere Zeit dort. Das kann man sich auswählen, wie lange man bleiben will, darf arbeiten und wird die ganze Zeit über sozusagen betreut. Ich nehme an, dass das von dieser kommerziellen Seite aus geschieht. Also ich will jetzt den Namen nicht sagen. Das kostet natürlich auch was, aber ich glaube, das wäre
eine
gute Sache, dass man sozusagen Einblick in das Land kriegt, dort schon arbeiten kann und eben auch Sprachkurse macht schon und in das soziale Sicherungssystem eingeführt wird, damit man weiß, wie das alles funktioniert.
So würde ich gerne was sagen, wenn ich darf.
Ja, natürlich, Frau Witte.
Also zum einen, hallo Herr Hassert, das Auswandererschutzgesetz, unter dem wir beraten, das unterm Dach des Bundesverwaltungsamtes auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, verwaltet wird, nach dem beraten wir und unsere Einrichtung, die Evangelische Auslandsberatung, gibt es im nächsten Jahr seit 150 Jahren. Also wir haben auch 1967 schon beraten, da war natürlich die mediale Verbreitung noch eine ganz andere, als sie heute ist. Wir haben Menschen auch in den 50er Jahren in die USA, nach Kanada, Brasilien, die Ausreise vorbereitet und so weiter. Die Staatsbürgerschaft, die Sie jetzt haben, die kanadische Staatsbürgerschaft, das hat sich ja auch inzwischen geändert. Inzwischen ist es möglich, dass wenn man in die USA ausreist oder auch nach Kanada ausreist, man im Vorwege, bevor man die kanadische oder amerikanische Staatsangehörigkeit annimmt, die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit beantragt. Also es ist heute möglich, beide Staatsangehörigkeiten zu haben. Und das, was Ihnen jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, passiert ist, Herr Hassert, dass Sie jetzt als Kanadier hier in Deutschland sind, inzwischen können Sie auch die deutsche Staatsangehörigkeit wiedererlangen, wenn Sie möchten. Da gibt es auch eine entsprechende Gesetzgebung dazu. Das ist für viele auch ein Problem, gerade wenn Sie im hohen Alter zurückkehren wollen nach Deutschland, weil Sie nach Kanada ausgewandert sind, so wie Sie, Herr Hassert, in jungen Jahren, dann ist der Partner verstorben, die Familie ist in Deutschland geblieben, man ist dann alleine in Kanada, man möchte wieder zurück. Das ist gerade für Rentner ein großes Problem, dann nach Deutschland zurückzukehren. Und was Sie angesprochen haben, nämlich die Organisation, ich kenne sie nicht, die so eine Vorbereitung anbietet, da muss man ja immer gucken, unter welcher Visakategorie passiert das Ganze. Eine Arbeitsaufnahme in einem anderen Land außerhalb Europas ist ohne ein entsprechendes Visum nicht möglich. Also wer bietet das an und unter welcher Visakategorie passiert das? Das wäre dann im Grunde genommen meine Frage auch dazu.
Ja gut, also ich will jetzt nicht für diese Organisation sprechen und das kann man ganz leicht finden, indem man die Stichwörter eingibt, dann kommt man auch auf diese Seite. Es gibt eine zweite Möglichkeit in Kanada, die Provinz Quebec wählt ihre Einwanderer selber aus und zwar nicht über die Bundesregierung, sondern selber nach ihren eigenen Kriterien und wenn man da angenommen wird, kann man nach Quebec sozusagen in Anführungsstrichen einwandern. Das ist aber keine echte Einwanderung. Man ist dort sozusagen, arbeitet und lebt dort und kann dann nach einer gewissen Zeit sich in das normale Einwanderungsprogramm eingliedern. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig dargestellt. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich meine, man sollte
das nicht unterschätzen, was das heißt.
Man sollte sich das Land anschauen vorher.
Ja, und wussten Sie denn, Herr Hassert, was Frau Witte erzählt hat, welche Möglichkeiten es jetzt auch für Sie gibt? Also
dass ich heute die deutsche Staatsangehörigkeit wieder beantragen kann, ja, das weiß ich.
Okay.
Aber ich sehe jetzt im Moment keinen großen Grund, das zu tun. Ich bekomme eine Rente aus Deutschland, weil ich hier gearbeitet habe und habe auch zwei Renten aus Kanada noch. Also das
passt alles ganz gut.
Das funktioniert auch alles.
Okay,
sehr
wunderbar.
Gut wegen dem Abkommen zwischen Kanada
und
Deutschland. Auch ein Rentenabkommen gibt es.
Ja, okay.
Also die unterstützen einander wechselseitig.
Wunderbar. Das freut mich für Sie, Herr Hassert. Dann vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben und haben Sie noch einen schönen Donnerstag. Wir erweitern unsere Runde jetzt noch um eine weitere Person. Mein Kollege Thomas Meinhardt ist zu mir ins Studio gekommen, um mir Gesellschaft zu leisten, um uns zu erzählen, auch was an E-Mails angekommen ist von Hörerinnen und Hörern.
Ja, da schreibt Claudio und das grenzt daran an, was der Herr Hassert gesagt hat. Er ist in die Schweiz ausgewandert. Es ist ganz gut, wenn man einen Recruiter hat, also einen, der dann den ganzen Papierkram oder viel Papierkram, Bürokratie einem abnimmt. Und wenn man dann da ankommt, er sagt, den Ausländerausweis für die Schweiz hat er da sehr schnell bekommen. Das Stichwort Recruiter, was sagt die Runde dazu?
Ja, das wäre vielleicht leisten können, das sage ich dazu ganz spontan.
Genau. Das stimmt. Also vielleicht kann ich auch ganz kurz was dazu sagen. Mhm. Ich glaube, dass es viel erleichtert. Genau. Ich glaube, dass es viel erleichtert. Ich weiß, dass es auch viele in Anspruch nehmen, um sich abzusichern. Es ist aber alles alleine schaffbar. Das kann ich quasi aus eigener Erfahrung sagen. Das heißt, wenn sich jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, ins Ausland zu gehen, da gibt es diverse Quellen, die man da anzapfen kann, um sich gut vorzubereiten. Es ist natürlich, ja, man hat irgendwie dann noch ein bisschen Stärkung im Rücken, wenn man diesen Recruiter-Service benutzt. Man kann es aber alleine schaffen. Und das sage ich als eine, die sich um ein Visum in Neuseeland kümmern musste, was sehr aufwendig ist, selbst wenn in meinem Fall der Partner Neuseeländer ist, weil dann fallen sie ja in eine Partnerschaftskategorie. Das war unglaublich aufwendig. Also bis hin zu, wie haben sie sich kennengelernt, zeigen sie uns Fotos von gemeinsamen Urlauben, natürlich Gesundheitschecks noch und nöcher. Also auf gut Deutsch gesagt, sie müssen sich wirklich richtig nackig machen. Mhm. Sie können sich das aber selbst erarbeiten. Also ich will damit nur Mut machen, natürlich nicht gegen Recruiter gesprochen, aber man kann das alleine schaffen, wenn man sich gut vorbereitet. Genau. Das ist aber nur für mich gesprochen. Ich kann das natürlich jetzt nicht.
Frau Lerch, haben Sie damit manchmal auch zu tun mit so Recruitern oder gibt es da sogar Kooperationen vielleicht oder ist das außerhalb Ihres Wirkungsbereichs?
Haben mit diesem Thema zu tun, wenn es mitreisende Partnerinnen oder Partner gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie sie im Zielland eine neue Arbeit finden könnten. Und da gibt es sogar Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, dort bei der Jobsuche zu unterstützen und die coachen zum Beispiel im Hinblick auf die kulturspezifischen Anforderungen an einen Lebenslauf oder ein Bewerbungsschreiben. Und machen auch so Probe-Interviews, ne? Also wenn man sich darauf vorbereitet, dort ein Bewerbungsgespräch zu führen. Ne? Da kommen wir mit diesem Thema zusammen. Und ich finde, das ist ein enorm wichtiges Thema, dass wenn man sich dort als erwachsener Mensch wohl und zufrieden fühlen möchte, dass man auch eine gute Karriere haben kann und nicht für die Zeit des Auslandsaufenthalts nur ehrenamtlich tätig sein muss. Das wird auch von Kunden, also von Firmen, die Menschen entsenden, immer mehr erkannt, dass das ganz wichtig ist. Und darum würde ich sagen, sicherlich gibt es viele Länder, wo man sich auch alleine durchschlagen kann. Aber es gibt auch Länder, wo es nicht gut dokumentiert ist und wo es sehr schwierig ist, sich zurechtzufinden, gerade wenn es nicht englischsprachige Länder sind. Und daher würde ich gar nicht mal sagen, dass es unbedingt überflüssig sein muss, einen Recruiting-Service in Anspruch zu nehmen und auch eine Betreuung oder Coaching.
Also kann sich lohnen.
Zusammenhang.
Ja. Die am häufigsten gestellte Frage, sowohl am Telefon als auch per E-Mail, ist die nach den Rentenansprüchen. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Länder. Fangen wir vielleicht mal mit der EU an, also Renten- und Krankenversicherung in Ländern der Europäischen Union. Wird einem da was gekürzt? Kann man das übertragen? Was empfiehlt sich da? Oder was muss man beachten?
Darf ich dazu was sagen?
Ja, gerne.
Frau Witte.
Also die Renten werden nicht gekürzt. Man muss dann immer darauf achten, wie ist es mit der Krankenversicherung, gerade innerhalb der EU. Wenn man ausschließlich eine deutsche Rente bezieht und in ein anderes Land geht, bleibt man in der deutschen Krankenversicherung verankert. Man hat immer dann im Zielland den Anspruch auf die nationalen Sachleistungen, die zum deutschen Vergleich immer sehr unterschiedlich ausfallen können. Man hat aber auch immer das Recht, wieder nach Deutschland zurückzukehren, also auch zu Besuchszwecken und in Deutschland die Sachleistungen wie bisher für sich in Anspruch zu nehmen. Aber manche wollen eben aus der deutschen Krankenversicherung raus, um die Beiträge zu sparen, gerade wenn die Rente recht niedrig ist. Das geht nicht. Aber eine Kürzung der Rente wird auch nicht vorgenommen.
Auch nicht im weiteren Ausland. Wir haben eine E-Mail von einer Familie, die im Rentenalter nach Südafrika ziehen möchte.
Man sollte sich vorab immer bei der deutschen Rentenversicherung erkundigen, ob eine Kürzung vorgenommen wird. Mir sind keine Länder jetzt explizit bekannt, wo das der Fall ist. Also es gibt keine Liste, die man im Internet nachgucken kann, sondern man sollte sich da immer vorab bei der deutschen Rentenversicherung erkundigen. Und ein Punkt, der immer noch auch wichtig ist, ist die Besteuerung der Rente. Ich weiß nicht, ob das auch eine Frage ist für den Fall, dass sie ist, dann nehme ich sie jetzt schon mal vorweg. Denn da greifen auch die Doppelbesteuerungsabkommen, wenn es die gibt, die von Land zu Land sehr unterschiedlich ausfallen können, selbst innerhalb der EU. Wir hatten vorhin den Herrn Lüppe. Gut, er ist Pensionär und Pensionäre bleiben in der Regel auch unterliegen weiterhin der Besteuerung in Deutschland. Aber Rentner, da muss man auch genau gucken, was sagt das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen. Ja, werden auch immer noch Teile der Rente in Deutschland besteuert? Und wenn ja, wie gehe ich damit um?
Wir haben Herrn Müller aus Hamburg in der Leitung mit einer Frage an Frau Falk. Herr Müller, Sie interessieren sich auch fürs Auswandern nach Neuseeland, schließe ich daraus? Was ist Ihre Frage?
Ja, guten Tag ins Studio. Ja, das ist korrekt. Ich wollte gerne wissen, bis welchem Alter man überhaupt nach Australien, nach Neuseeland auswandern darf.
Oh ja, Vorsicht. Australien, Neuseeland, die werden nicht so gerne verwechselt.
Das bekomme ich tatsächlich ständig, dass die Leute sagen, na, wie ist es so in Australien? Ich sage, es wohnt doch weiter rechts.
Ein anderes Land.
Ja, danke für die Frage. Das ist auch eine sehr gute Frage. Sie können einfacher auswandern, sag ich mal, wenn Sie etwas jünger sind. Jetzt weiß ich nicht, wie alt Sie sind, aber Sie können, bis Sie 30 Jahre alt sind, einschließlich 30, glaube ich, können Sie mit einem Work-and-Travel-Visum relativ einfach auswandern und später aufstocken, wenn Sie quasi entscheiden, ich möchte doch länger hier bleiben, ich habe einen Partner gefunden, meine Arbeit gefällt mir und so weiter, dann können Sie sich nach oben bewerben sozusagen bezüglich des Visums. Wenn Sie etwas später gehen, also das geht alles, es ist nur nicht so einfach dann mehr. Also es sei denn, Sie fallen in gewisse Jobkategorien,
ah, okay.
Genau.
Mhm.
Ich hatte das vorhin mal angesprochen. Es gibt eine sogenannte Green List, eine grüne Liste von Arbeitsbereichen, die Neuseeland sozusagen gerne oder diese Arbeitskräfte möchte Neuseeland sehr gerne im Land haben und die bekommen auch relativ zügig eine Aufenthaltsgenehmigung. Wenn sie zum Beispiel nur als Beispiel aus einem Gesundheitsberuf kommen, wenn sie aus dem Bildungsbereich kommen, sprich Lehrer oder auch Kindergärtner, Kindergärtnerinnen, da gibt es sozusagen eine Liste, auf der sie sich mal umschauen können. Vielleicht trifft ja eine dieser Kategorien auf sie zu und dann ist es für sie und ihre Familie vielleicht etwas einfacher, ins Land zu kommen. So würde ich daran gehen.
Beantwortet das Ihre Frage?
Ja, nicht ganz. Ich bin jetzt schon 50 und bin alleinstehend und ich bin schon lange aus meinem Beruf raus und ich habe eine Ausbildung bei der Bahn gemacht, eine Allround-Ausbildung, aber ich möchte keinen Schichtdienst mehr machen, deswegen möchte ich auch nicht mehr bei der Bahn anfangen. Ich würde gerne ins Handwerk gehen oder ich würde gerne ein Ingenieurstudium absolvieren, halt, was ich hier als deutscher Proletarier eben nicht kann. Deshalb wollte ich das gerne wissen und da wollte ich auch, wie gesagt, wissen halt, wie das mit dem Studium ist. Ich fürchte, das muss man leider aus eigener Tasche zahlen.
Genau, und, weil sie damit sozusagen als ausländischer Student gelten würden. Selbst wenn Sie sozusagen mit einem Visum aus der Studienkategorie herkämen, wären Sie immer noch ein Ausländer. Und deswegen würden Sie auch einen höheren Beitrag zahlen. Und es ist grob gesagt so, ganz viele Deutsche, die jetzt in Neuseeland wohnen, würden sehr gerne sehen, dass ihre Kinder irgendwann mal in Deutschland studieren, weil Studieren in Neuseeland sehr teuer ist. Deswegen ist das eine Frage, die Sie sich halt auch stellen müssen, wenn Sie jetzt einen großen Batzen Geld angehäuft haben und sagen, ich möchte mir das jetzt gönnen und ich habe da kein Problem, diese Studiengebühren zu bezahlen, dann findet sich da sicher ein Weg. Aber ich glaube, Herr Zeek hat das vorhin auch schon mal angesprochen, das ist halt doch mit relativ vielen Kosten verbunden.
Ja, Herr Müller, vielleicht wäre das auch nochmal wert, sich individuelle Beratungen bei der evangelischen Auslandsberatung, zum Beispiel bei Frau Witte, zu holen, könnte ich mir vorstellen, um dann ihren speziellen Fall.
Das wird leider nicht möglich sein, weil Neuseeland nur noch erlaubt, akkreditierte Auswandererberater für das Land zu beraten. Also
das heißt,
selbst
das muss man
akkreditieren. Man muss jedes Jahr eine neue Akkreditierung bei der neuseeländischen Regierung beantragen, um für Neuseeland beraten zu dürfen. Und das haben wir nicht. Obwohl
okay.
Auf der Seite des Bundesverwaltungsamtes gibt es eine Liste mit Beraterinnen und Beratern. Und da sind auch welche für Neuseeland dabei.
Okay, dann könnten Sie da vielleicht nochmal schauen, Herr Müller.
Wie sieht das denn in der EU aus? Also Dänemark oder Österreich, wie sieht das denn da aus? Kann man da studieren halt oder muss man das da auch aus eigener Tasche zahlen?
Frau Witte, vielleicht ganz kurz, wenn Sie das beantworten können.
Naja, es ist ein Unterschied, ob man gerade die Schule absolviert hat und dann ins Studium geht oder ob man schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, lange im Berufsleben war und dann studieren möchte. Das muss man dann im individuellen Fall
genau.
gucken.
Ja, Herr Müller, vielleicht machen Sie sich da mal einen Termin zur Beratung und finden raus, was gut für Sie passen würde. Vielen Dank für die Frage und einen schönen Tag für Sie. Herr Meinhardt, Sie haben noch ganz viele E-Mails da liegen.
Ja,
ich sehe es schon. Schießen Sie noch mal los.
Fragen, Man muss auch ein bisschen denken, sagt Frau Jaffe, wie man in dem Land ankommt. Sie hat länger als Projektleiterin im Himalaya gelebt und sagt, man muss aufpassen, dass man nicht so in einer deutschen Blase, in einer Parallelgesellschaft lebt. Man muss auch die Perspektive der Einheimischen im Blick behalten. Und ein Hörer, Ulrich, der eine Frau hat, die aus Togo kommt und er hat da schon gelebt, möchte auch wieder dahin. Er sagt, er fühlt sich da sehr wohl, weil er hat Vertrauen zu dem Land und seinem politischen und gesellschaftlichen System. Also man muss auch Vertrauen in das Land haben und sich da gut vorbereiten, dass man dann nicht böse Überraschungen erlebt. Umgekehrt gibt es ja auch viele Gemeinschaften, wo dann einer den anderen nachzieht. Da hat Herr Hallmeier ein Beispiel für eine jüdisch-russische, armenische Community, wie er es nannte, die dann nach Deutschland gekommen sind und hier sehr vor allen Dingen auch das jüdische Leben unterstützen. Wie fängt man an? Also eine Hörerin schreibt, sie will nach Italien, ist Heilpraktikerin, möchte sich selbstständig machen. Wie knüpft man Beziehungen zu berufsständischen Werken, zu Verbänden? Wie bekommt man das raus, ob man da Chancen hat oder ob man da eher als Eindringling wahrgenommen wird? Also die Vorbereitung mit dem...
Ja. Diese Frage ist schwierig zu beantworten, weil sie relativ allgemein gestellt ist. Ich würde Sie doch ermuntern, sich bei uns zu melden, einen Termin zu verabreden und dann gucken wir. Auch wenn wir nicht berufsspezifisch beraten, habe ich nun doch inzwischen eine langjährige Beratungserfahrung, sodass ich ihr da bestimmt ein Stück weit weiterhelfen kann.
Das war die Frau Witte. Frau Lerch, fällt Ihnen dazu vielleicht auch noch was ein? Weil da geht es ja auch um interkulturelle Kommunikation am Ende.
Ja, also da würde ich auch dazu raten, dass man sich mit interkultureller Kommunikation sehr intensiv auseinandersetzt. Und zwar einmal insgesamt, generell, aber auch kulturspezifisch, je nachdem, auf welches Land man sich vorbereitet. Wir können da auch gerne beraten und weiterhelfen. Also wir sind jederzeit auch ansprechbar, wenn da ein Bedarf besteht.
Wir haben noch Frau Eidmann in der Leitung, ganz kurz. Frau Eidmann, Sie haben auch noch einen Tipp oder eine Frage?
Ja, guten Morgen, ich bin Philippa Eiden. Eidmann, können Sie mich hören?
Ja, wir können Sie super hören.
Entschuldigung. Ja, also mein Tipp ist, dass die Menschen, die ins Ausland wollen, ich bin gebürtiger Portugiesin und ich erlebe viele in Facebook auf eine Gruppe, die Leute von Leuten, die nach Portugal auswandern wollen. Einige sind schon da und sie machen sich überhaupt keine Gedanken über die Sprache, über die Mentalität. Ich habe das Gefühl, sie wollen den Rest des Lebens am Strand verbringen, in der Sonne. Und ich frage mich immer, wie diese Menschen da mit der Mentalität und mit der Sprache auskommen möchten, wenn sie also eine Blase haben, wo sie einziehen und nicht mehr rauskommen.
Ja.
Ob es nicht das Gleiche ist im Endeffekt wie in Deutschland zu
bleiben. Wie in Deutschland zu bleiben, ja, verstehe ich.
Ja, ich finde es sehr fragwürdig, wie die Leute dann zurechtkommen, weil für mich ist es auch, was auch eine Frage der Sprache, wo ich hin auswandere oder nicht, das wollte ich immer und ich wollte in einen...
Und Sie sprechen ja wunderbar Deutsch. Wie man hört.
Dankeschön, geht so. Aber ich wollte nicht, zum Beispiel bestimmte Länder wollte ich gar nicht, wegen der Sprache alleine, weil die Sprache.
Frau Eidmann, es tut mir leid, dass ich Sie unterbreche. Wir müssen zum Schluss kommen. Die Sendung ist schon vorbei. Das war's für heute vom Marktplatz. Dankeschön. Danke, dass Sie angerufen haben. Thema Neustart im Ausland, wie der Traum vom Auswandern gelingt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Alexandra Falk, Uta Witte, Katharina Lerch und Malte Zeg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Thomas Meinhardt und das Team vom HörerInnen-Telefon. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen schönen restlichen Donnerstag.